Ja, welch eine wunderbare Hinleitung zu dem Psalm, den wir heute betrachten wollen, den wir wieder betrachten wollen. Beim letzten Mal die Einleitung gehabt und diesmal zu einem Ende kommen. Ja, das ist unser Wunsch, dass ihr wisst, dass ihr im Buch des Lebens geschrieben steht. Ihr Lieben, wir sind uns sehr bewusst, dass wir unter uns solche haben, die Christus nicht kennen. Die wohl an ihn glauben, das tun auch die Dämonen und sie zittern, aber die ihn nicht fürchten. Wir können ihn erkennen, als der er ist, aber wir können nicht den Schritt in die Nachfolge gemacht haben. Wir denken, ich habe noch Zeit, das werde ich später in meinem Leben erledigen, vielleicht wenn ich älter geworden bin, aber erstmal möchte ich mein eigenes Leben ausleben. Nun, wir sind uns dessen bewusst und wir möchten deshalb auch das Wort Gottes so predigen, dass ihr versteht, dass Gott nicht nur, dass wir ihm nicht nur glauben, sondern dass wir ihm auch fürchten sollen. Und deshalb auch das Predigtthema heute: Erkenne den Mächtigen, fürchte und ehre ihn, bete ihn an. Darum geht es in unserem Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht nur besingen, sondern dass wir das predigen mit aller Ernsthaftigkeit. Und wir wollen dazu wieder Psalm 76 aufschlagen. Psalm 76, dem Psalm Asafs, den Propheten, wie wir gelernt haben, den Seher, der zu der Zeit Davids geschrieben hat, aber auf eine vor ihm liegende Zeit hindeutete. In einer Zeit, der sich diese Prophetie, wenn ihr so wollt, erfüllen sollte und noch erfüllen wird. Denn das, was Asaf schrieb, ist ein Muster, ist gewissermaßen ein Prototyp von dem, wie der lebendige Gott auch in der Zukunft handeln wird. Er wird es nicht nur einmal tun und er hat es nicht nur einmal getan. Psalm 76, ein Psalm Asafs, der sich etwas über 250 Jahre später erfüllte. Ihr erinnert euch vielleicht geschichtlich, war das Südreich in Bedrängnis, das Nordreich war schon in die Gefangenschaft gewandert und jetzt waren die assyrischen Könige, zunächst Tiglath-Pileser und auch Salmanasser und Sargon II. Daran interessiert, nicht nur das Nordreich, sondern auch Juda zu bekämpfen. Sie waren dafür bekannt, Räuber zu sein. Sie waren dafür bekannt, Beutezüge einzuführen und auf Beutezüge zu gehen, um zu auszurauben. In dieser Zeit ist das Nordreich schon in die Gefangenschaft gegangen. Aber im Jahre 715 vor Christus kommt ein Mann an die Regierung, der schon 14 Jahre davor als Co-Regent regierte. Aber im Jahre 715 vor Christus wurde er alleiniger Herrscher. Mit 25 Jahren. Könnt ihr euch vorstellen, dass er Co-Regent war. Mit 11 Jahren ist es schwierig, ein Land zu regieren, obwohl wir das später auch bei Josia sehen, der mit 8 Jahren König wurde. Aber Hiskia, das ist die Zeit, auf die Asaf zunächst einmal hinweist. Dort gehen die Dinge in Erfüllung, die er in seinem Psalm prophezeit. Lasst uns diesen Text lesen zusammen. Und ich lese aus der Schlachter 2000, weil ihr sie meistens vorliegen habt. Aber wir nehmen einige Modifikationen vor, so wie wir das beim letzten Mal erklärt haben. Während der Auslegung, nicht bei der Lesung. Psalm 76, dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalmlied von Asaf. Gott ist in Juda bekannt. Sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Selah. Glanzvoll bist du, Mächtiger, über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert, sie sinken in ihrem Schlaf. Und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, o Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Du bist zu fürchten. Und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still. Wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Selah, Vers 11. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen. Mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich. Legt Gelübde ab und erfüllt sie, Jahwe, eurem Gott. Von allen Seiten soll man Geschenke bringen dem Furchtgebietenden. Er beschneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns zusammen beten. O Jahwe, unser dreieiner Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für die Offenbarung deiner selbst. Herr, du warst schon früh in Juda und Israel, ja in Jerusalem bekannt, in Zion. Denn dort hast du dich anbeten lassen, dort hattest du Priester, die sich dir nahten. Und Priester, die das Volk Israel im Gesetz unterwiesen. Dort warst du bekannt. Aber du warst nicht nur bekannt dadurch, dass du dein Gesetz gelehrt hast, sondern du hast dich als mächtig erwiesen. Besonders in deiner heiligen Stadt, in Jerusalem. Herr, wie wir schon gehört haben, dass du sie beschützt. Der Taumelbecher der Nation ist Jerusalem. Du bist ihr Wächter. Hab Dank dafür, dass wir erfahren dürfen, wie du zu fürchten bist. Herr, du bist der zornige, gerechte und zornige Gott. Alle deine Gerichte sind vollkommen und gerecht. Herr, und weil das so ist, bitte ich dich, hilf du, dass wir dich recht erkennen, dich fürchten und ehren, um deines Namens willen. Amen. Nun, dieser Psalm, der sich in der Tat nicht so einfach erschließen lässt, ist ein Psalm, der einfach wunderbar aufzeigt, wie mächtig unser Gott ist. Und hier stellt sich die Frage, glauben wir dem, was geschrieben steht? Da stellt sich überhaupt immer wieder die Frage, glauben wir dem, was geschrieben steht? Wenn du den Mächtigen erkennen möchtest, dann beginnt es damit, dass du der Bibel glaubst, dass du diesem lebendigen Gott, der sich geoffenbart hat, durch sein Wort und auch in der Geschichte, durch seinen Sohn, dass du ihm glaubst. Aber das allein ist nicht ausreichend. Dieser Glaube muss zu Furcht führen. Eine Furcht vor dem Lebendigen. Und es ist einfach wunderbar, wie heute die Schriftlesung aus Jesaja 2 mit dem, was ich heute predigen werde, zusammenpasst. Und Gott in seiner Souveränität hat das einfach so zusammengebracht, dass diese beiden Texte zusammenwirken dürfen. Die Furcht Jahwe, ihr Lieben, ist der Anfang der Erkenntnis, ist nicht das Ende. Wir beginnen, Gott zu fürchten und zeigen, dass wir ihn lieben. Denn ohne Liebe sind wir Verfluchte, wie Paulus in 1. Korinther 16 schreibt. Wer Gott nicht liebt, der sei verflucht. Wir fürchten ihn, weil wir erkennen, wer er ist. Und damit wir wachsen, widmen wir uns dem Wort Gottes. Und dabei lesen wir auch durch die Psalmen. Wir haben das ja gehört. Die Psalmen sind ein wunderbares Gesangbuch der Israeliten. Aber manchmal kratzen wir nur so ein bisschen an der Oberfläche und geben uns mit zufrieden mit einem Vers und nehmen diesen Vers irgendwo aus dem Kontext heraus und gehen unseres Weges ganz glücklich durch den Tag. Ah ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mir mangelt heute nichts. Wunderbar, das ist wahr. Aber es ist so viel mehr in diesem Text. Es ist so viel mehr Tiefe zu dem, was Gott gesagt hat. Lasst uns nicht nur, wie ich schon mal sagte, die Soße vom Steak ablecken, sondern das Steak auch essen. Lieben, dieser Text zeigt uns, dass wir den Mächtigen erkennen müssen, ihn fürchten und ehren. Und wir haben gesagt, sein Bekanntheitsgrad in Jerusalem, in Zion, in Juda und Israel war aufgrund der Tatsache gegeben, weil dort sich Priester versammelten. Maleachi macht das uns deutlich, dass Priester Boten des Herrn sind, von dem wir das Gesetz erfragen, das Gesetz kennenlernen können. Das war die eine Sache, warum Jahwe besonders in Jerusalem bekannt war. Und ihr Lieben, jeder, der sich mit Jahwe beschäftigt, der sagt, Jahwe ist groß. Wenn du dich mit dem Text beschäftigst, dann weißt du, Jahwe ist groß. Das ist nicht so ein kleiner, niedlicher Taschengötze. Jahwe ist groß. Nun, das bestätigte Jahwe aber nicht nur, dass er sagte, dass er groß ist, sondern er handelte dort. Schaut noch einmal in Vers 4 und ich lese ihn angepasst. Wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, dass wir diese Dinge in der Vergangenheit lesen. Vers 4 heißt es, dort zerbrach er Gott die brennenden Pfeile, den Schild und das Schwert und die Schlacht. Selah. Nun, Asaf und seine Zeitgenossen, die hätten sich gefragt, auf was und wen bezieht sich das? Wann soll so etwas je passieren? Unsere Stadt ist doch sicher. Nun, das ganze Südreich war noch vorhanden. Aber Sanherib, der König von Assyrien, war eingefallen und er kämpfte zur Zeit, als diese Dinge eintrafen, in Lachis, westlich Richtung Gaza, tatsächlich parallel zum Gazastreifen, in Lachis kämpfte er und er schickte seine Kommandeure, seine Feldherren, seinen Rabschaken, das ist kein Name, sondern das ist ein aramäischer Ausdruck, assyrischer Ausdruck für einen Feldherrn, den Rabschaken, und er schickte ihn nach Jerusalem. Er hatte bisher mit seinem Feldzug die Städte Judas, die befestigten Städte Judas belagert und er nahm sie auch ein. Einige konnten entfliehen. Aber Jahwe erwies sich als mächtig. Wisst ihr, was passierte? Jahwe ließ ein Gerücht aufkommen, dass aus dem Süden ein König anrücken würde. Der König aus Kusch, ein äthiopischer König. Und so gedachte er, zurückzugehen. Ich muss zurück. Aber vorher wollte er noch Jerusalem einnehmen. Und so schickte er den Rabschaken und verhöhnte und verlästerte den Gott Israels durch den Rabschaken. Und ihr erinnert euch, dass die Armee der Assyrer sich um Jerusalem lagert. Und jetzt mitten in diesem Text lesen wir, dort in Jerusalem zerbrach er die brennenden Pfeile. Nun, wie kommen wir darauf, dass sich das auf die Assyrer bezieht? Nur zum einen habe ich euch gesagt beim letzten Mal, dass die Überschrift der sogenannten Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, steht in der Überschrift in Hinsicht auf die Assyrer. Und wenn ihr die Bibeln öffnet, dann seht ihr das zunächst überhaupt nicht. Wenn ihr diesen Psalm liest, versteht ihr das auch nicht. Warum soll das so sein? Aber da sind sich fast alle Kommentatoren auch einig, dass sich genau das so erfüllte in dieser Geschichte des Königs Hiskias. Aber warum sollte Gott diesen Hiskia besonders schützen und sein Volk? Nun, Hiskia hatte einen gottlosen Vater. Ahas, ein gottloser Vater, der Götzen angebetet hatte. Aber als Hiskia König wurde, das Erste, was er tat, er räumte alle Höhen und alle Götzen aus. Er reformierte das Land und stellte es so wieder her, dass Gott geehrt wurde. Und wisst ihr, er feierte mit seinem Volk Freudenfeste. Er feierte inmitten der Bedrängnis Freudenfeste. Nun, die Bedrängnis kam Und Hiskia machte zunächst erstmal alles, was in seiner Macht war. Er stärkte die Mauern, er stärkte die Soldaten, er baute Kriegsgeschosse. Aber dann wusste er, ich muss mich auf jemanden anders verlassen. Er verließ sich auf Jahwe, dem er von ganzem Herzen diente. Er wusste, Jahwe ist meine Hilfe. Und ihr Lieben, ich frage mich, ob Hiskia bei seinem Singen von Liedern während der Opfer, während diese Dinge wiederhergestellt wurden, die Opfer wiederhergestellt wurden, alles wiederhergestellt wurde, da heißt es, dass der König Hiskia und die Obersten geboten, den Leviten Jahwe zu loben mit den Worten Davids und Asafs. Mensch, vielleicht ist er über Psalm 76 gestolpert. Nicht nur gestolpert, das wurde gesungen und es blieb einfach in ihm hängen und sagte, boah, schaut einmal, wir sind diese Jerusalemer, wir sind diejenigen, die hier wohnen. Wir haben Feinde um uns herum. Sollte uns etwas geschehen können? Bitte schlagt mit mir auf das zweite Buch Könige. Zweite Buch Könige, Kapitel 19. Gott segnete einfach diesen gottesfürchtigen Mann. Und dann Kapitel 19, 2. Könige, lesen wir ab Vers 32. Ihr erinnert euch, der Rabschake, der Feldherr der Syriens, liegt vor Jerusalem mit seinen Kriegern. Und wir hören, darum spricht Jahwe über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen, denn er lästerte den Gott, den Heiligen Israels. Gegen den Heiligen Israels hatte er seine Stimme erhoben. Und wisst ihr, was wirklich gefährlich ist? Wenn wir Gott lästern. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. Der Stolz des Menschen, der nicht glaubt und Gott lästert. Darum spricht Jahwe über den König von Assyrien, Vers 32. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen. Also der Pfeil und Bogen, wie wir gelesen haben in Vers 4, dort zerbrach er die brennenden Pfeile. Die Feinde schossen mit Brandpfeilen oft oder sie waren schnell wie der Blitz. Kein Krieg aus der Distanz. Aber hier geht es noch weiter. Er soll nicht nur Pfeile nicht hineinschießen, mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Es sollte auch keinen Nahkampf geben, wie uns Vers 4 in dem Psalm zeigt. Den Schild und das Schwert und die Schlacht, die zerbrach Jahwe. Wunderbar. Er zerbrach den Krieg. Er beendete den Krieg, bevor er überhaupt begann in Jerusalem. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, nämlich Sanherib, soll er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt soll er nicht eindringen. Jahwe sagt es. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen, den Jahwe so sehr liebte, mit dem er im Bund stand und ihm eine ewige Dynastie versprochen hatte. Und schaut auf Vers 35. Und es geschah in derselben Nacht. Da ging der Bote Jahwes, der Engel des Herrn, aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog fort. Und er kehrte heim und blieb in Ninive. Und es geschah, als er im Haus seines Gottes, das muss ein toller Gott gewesen sein, Nisroch, anbetete, da schlugen ihn seine Söhne, Adramalech und Serezer, mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Esarhaddon wurde König an seiner Stelle. Ihr Lieben, dort in Jerusalem erwies er sich. Vers 5, nach der alternativen Übersetzung, du bist strahlend, majestätisch von den Bergen der Beute. Nun, majestätisch, hier steht, ist das zu einem Adjektiv gemacht worden, das Mächtige. Majestätisch steht da tatsächlich, spricht von der Erhabenheit seiner Person, der Erhabenheit Gottes. Nicht so sehr, dass er würdevoll einherschreitet, sondern das Wort majestätisch weist in dieser Stelle darauf hin, dass er seine Größe erkennen lässt. Wo? Auf den Bergen, die von Beute gut gefüllt waren. Es ist wunderbar, wie dieser Text sich erfüllt hat. Vers 6, die Hartgesottenen waren ausgeplündert, sie sanken in Schlaf. Und das ist ein Euphemismus, aber das ist etwas, was auf einen Tod hinweist. Sie sanken nicht nur, die Soldaten der Assyrer schliefen nicht, sondern sie waren tot. Und keiner von den Kriegern konnte seine Hände gebrauchen. Nun, die Hände wurden dazu gebraucht, die Kriegswaffen zu betätigen. Niemand konnte die Hände gebrauchen. Vers 7, auf deine Zurechtweisung, hier heißt es von deinem Schelten, hin, o Gott Jakobs, schlummerten. Seht ihr nochmals dieses Wort Schlummern und Schlaf, weist auf den Tod hin. Sowohl Wagenfahrer als auch Pferd in einem tiefen Schlaf. Es ist so viel besser hier zu erkennen, dass es sich um die Assyrer gehandelt haben muss, was in der Schlacht da nicht so zum Tragen kommt. Hier handelt es sich um Wagenfahrer. Die Israeliten fürchteten die Wagenfahrer mit ihren Rossen. Nur die Ägypter besaßen sie. Und der Salomo kaufte man auch aus Ägypten solche Gefährte. Aber hier wird deutlich, hier handelt es sich nicht nur um einen kleinen Feind, nicht um einen Nachbarfeind aus Moab, sondern hier war die Weltmacht Assyrien vor den Mauern Jerusalems. Und das ist beängstigend. Rein menschlich gesehen ist es beängstigend. Stellt euch vor, die Nation Island wird umringt von den Militärschiffen der Vereinigten Staaten. Ja, die Isländer haben nicht mal Soldaten, die haben ein paar Soldaten, so eine Küstenwache haben die, aber die können mit einer Angelrute kommen oder so. Aber stellt euch vor, da sind die Kriegsschiffe, diese großen, mächtigen Kriegsschiffe der Amerikaner, dazu die ganzen Düsenjets und alle möglichen Kräfte. So müssen wir uns das vorstellen. Hier ist eine kleine Nation, eingeschlossen von der Weltmacht der damaligen Zeit. Aber wisst ihr was? Jahwe geht aus. Er geht aus und richtet sie und tötet sie. Auf deine Zurechtweisung oder deinen Schelten, oh Gott, schlummerten sie Wagenfahrer als auch Pferd in einem tiefen Schlaf. Sie wurden beide getötet. Die Elberfelder macht das auch übrigens deutlich. Nun, das ist der Machterweis. Wir sehen, warum er bekannt ist. Jerusalem, die Stätte, an der man über Gott erfahren konnte, aber nicht nur eben durch die Theorie, sondern auch, weil sich Gott als der Mächtige erwies. Drittens, seine furchterregende Vergeltung. Und da setzen wir jetzt an, das andere war alles Einleitung. Nur die Zeit war nicht Einleitung. Seine furchterregende Vergeltung. Da heißt es, du bist zu fürchten. Und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Habt ihr das gesehen in der Schriftlesung? Dass sich die Menschen verstecken in den Felsklüften. Das ist eine deutliche Prophetie auf das, was geschehen wird. Schlagt mit mir auf. Offenbarung, Kapitel 6. Kapitel 6 und Vers 16. Ihr Lieben, der sonst ruhig sprechende Gott. Der Gott Israels, der mit dem Propheten Elia am Horeb in einer säuselnden Art und Weise sprach, in einer sanften Art und Weise. Er wird, wenn sein Zorn erwacht, zu einer Stimme von vielen Wassern, von einem Rauschen von vielen Wasser, wie es Offenbarung Kapitel 1 uns sagt. Aber in Kapitel 6 heißt es, und in Vers 16, da heißt es von den Menschen, während Gott seinen Zorn ausgießt. Ich lese ab Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Dem Zorn des Lammes, ja. Wir kennen das Lamm Gottes. Der Sohn Gottes wird zornig, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Keiner kann bestehen. Und Jahwe sprach zu Mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 34 und Vers 6. Jahwe ging vor dem Angesicht vorüber und Jahwe rief, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn. Er ist langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Sein Gericht ergeht nicht sofort, sagte der Prediger. Deshalb haben die Menschen Übermut. Du hast was Böses getan und du denkst, ha, ich bin davongekommen. Nein, Gott ist langsam zum Zorn. Und so sollen auch wir sein. Weil der Zorn des Mannes nicht die Gerechtigkeit Gottes wird. Aber Gottes Zorn führt zur Gerechtigkeit. Wenn der Zorn Jahwes entbrennt, das heißt, wenn dieser Zorn entfesselt ist, dann muss bereits vieles geschehen sein. Und dann löst dieser Zorn die größte Furcht aus. Ja, Jahwe wird die Nation geradezu in eine Schockstarre versetzen. Ihr Lieben, setzt euch nur mal zurück in diese Geschichte. Was passierte dort? Die Armee des Assyrerkönigs war tot. Könnt ihr euch vorstellen? Der Rabschake war da mit seinen Leuten, die waren alle tot. Und der König, der noch im Westen kämpfte und sowieso schon wieder nach Hause wollte, weil Jahwe auch gesagt hatte, ich werde ihn auf demselben Weg wieder zurückführen, wie er gekommen ist. Ihr Lieben, der war verzweifelt. Die Nation um diese Völker herum. Sie waren in Schockstarre. Sie waren still. Schaut einmal in den Text. Aber du bist furchterregend. Und wer kann in deiner Gegenwart bestehen, wenn du einmal zornig bist? Du hast deine Sache vom Himmel her verkündigen lassen. Die Erde fürchtete sich und war still, als Gott sich zum Gericht erhob, um alle Demütigen auf dem Land oder aus der Erde zu retten. Selah. Und ich stelle mir das folgendermaßen vor. Ich stelle mir gerade Rahab vor. Als die Spione, die Hure Rahab, als die Spione in das Land kamen, das verheißene Land, dort nach Jericho. Dort hatte sie bereits von Israels Gott gehört. Sie hatte gehört, wie die Ägypter im Meer ersoffen, wie Gott das Volk mit mächtiger Hand aus dem Land geführt hatte. Und wisst ihr was? Sie waren verzweifelt. Sie waren verzweifelt. Die Nation, die Völker dort in Kanaan, sie waren verzweifelt. Ihnen verging der Mut. Und so heißt es hier auch zum Schluss. Er wird den Geist der Prinzen ausrotten, die Könige auf Erden fürchten. Er wird ihnen den Mut nehmen, sagt die Schlachter. Und so könnt ihr euch vorstellen. Könnt ihr euch die Bild-Zeitung vorstellen? Armee geschlagen von irgendeiner mysteriösen Kraft aus dem Himmel. UFOs gesichtet. Naja, so weit waren die auch nicht. So blöd waren die nicht damals wie heute. Aber UFOs gesichtet und die UFOs, die haben einfach die ganzen vernichtet. Nein, Wisst ihr was? Der Name Jahwes wurde jetzt noch größer. Er war groß in Jerusalem, aber er wurde noch größer. Er wurde bis zu den Nationen getragen. Und das war der Auftrag, den Israel auch hatte. Sie sollten der Segenskanal sein. Sie sollten zeigen, dass sie einen großen Gott hatten. Aber sie versagten kläglich. Aber hier ist dieses Beispiel, wie Jahwe selbst, der Sohn Gottes, der Bote des Herrn, ist kein anderer als die zweite Person der Gottheit, der vom Vater gesandte Sohn, der kommt und tötet. Ihr Lieben, das lässt mich erschaudern. So ist unser Gott. Gott streichelt nicht irgendwie die Menschen und sagt, oh, schön, dass ihr schon nach Jerusalem gekommen seid. Lasst uns doch mal einen Pakt schließen und irgendwie Frieden schließen alle zusammen. Nein, er tötet sie auf der Stelle. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das auch auf die Israelis gewirkt hat. Dort die Jerusalemer, die vor die Stadt gehen und auf einmal feststellen, die sind alle tot. Was ist hier passiert? Nun, sie hatten keine Antwort, außer dass Jahwe selbst eingegriffen hat. Nun, auch Nahum, der das Gericht über Ninive, der Hauptstadt der Syrer, prophezeite, sagte, Jahwe ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Eben, das war ein bisschen traurig für mich, die ganzen Geschichten zu lesen und zu sehen, dass dieser Hiskia war wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Und er hatte seine Schwächen, er rebellierte auch gegen die Assyrer, sodass sie auch kamen. Aber dann kam sein Sohn Manasse. Und Manasse war ein schrecklicher, gottloser Mann. Und das Gericht war nicht vorbei. Gott hatte schon in seinem Herzen beschlossen, dass auch das Südreich in die Gefangenschaft gehen würde. Hiskia und später Josia hielten dieses Gericht eine Weile auf. Aber es änderte nichts grundsätzlich an dem, wie diese Israeliten dachten, die Juden in Juda. Nahum Kapitel 1, Vers 6 heißt es, wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Felsen werden von ihm zerrissen, wie man ein Telefonbuch. Na, du zerreißt auch kein Telefonbuch. Es gibt welche, die das können, aber das versucht mal nachzumachen. Die dicken Telefonbücher von früher, das war damals so ein Sport für einige, die haben sie einfach so zerrissen. Das schaffst du nicht. Gott zerreißt Felsen! Unglaublich! Und er tötet eine ganze Armee. Nahum weissagt über das Gericht Ninives, der Hauptstadt des syrischen Reiches, das in 612 vor Christus dann auch endgültig untergeht. Gottes Zorn brachte dieses Gericht. Und das Reich der Syrer ist ein Vorbild auf die noch größeren zukünftigen Gerichte über die Feinde Israels und damit über die Feinde Jahwes. In Vers 9 schreibt Asaf von Jahwe, du hast deine Sache vom Himmel aus zu Gehör gebracht. Nun, Jahwe kam aus dem Himmel herunter. Er war noch nicht auf Erden. Jahwe, der Bote des Herrn, war noch nicht Jesus Christus, der Mensch. Er war der Bote. Gott, der Vater, sandte ihn damals schon, wie er ihn später senden wird, um Mensch zu sein, wahrer Mensch. Aber was tat er? Er tötete. Und sein Zorn kam als gerechter Zorn. Lieben, wenn wir immer von dem Zorn Gottes lesen, und ganz besonders, wenn ihr in die Offenbarung schaut, und das hängt mit der Offenbarung 15 an. Nun, der Zorn Gottes wird gegen alle Ungerechtigkeit der Menschen offenbart, aber in einem ganz besonderen Maß gegen die Nation. Kapitel 15 und 16, dort sind die Zorneschalen, die ausgegossen werden. Ihr Lieben, dann ist es immer etwas Gerechtes bei Gott. Unser Zorn, der menschliche Zorn, er bewirkt nicht, sagt Jakobus in Jakobus 1, Vers 20, er bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Aber Gottes Zorn, Jahwes Zorn, der Zorn des Boten, des Herrn, er bewirkt Gerechtigkeit. Und ihr Lieben, So wird die Welt eines Tages gerecht gerichtet. Der Zorn Gottes ist ein gerechtfertigter Zorn, den er lange zurückgehalten hat, weil Gott ein langmütiger Gott ist. Weil er nicht will, dass irgendjemand, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, verloren geht. Und Leben, wenn du sagst, ich glaube an Gott, ja, das ist wunderbar. Aber du hast keine Gottesfurcht. Dann empfehle ich dir eins. Lies diese Geschichten. Lies auch das Alte Testament. Denk nicht von Jesus, der nur gekommen ist, um deine Sünde zu vergeben, damit du ein Ticket in den Himmel bekommst. Das ist nicht wahr. Das ist ein falsches Evangelium. Es ist tatsächlich, so einfach ist es. Ist ein falsches Evangelium. Jesus kam nicht deshalb, damit du nur in den Himmel kommst. Jesus ist gekommen, damit du ihm dienst. Er ist der König der Könige. Er möchte, dass du ihn anbetest. Und er ist nicht zufrieden, wenn du nur sagst, oh ja, ich glaube an Gott, ich weiß das alles, ich habe das alles gelesen in der Bibel. Er ist wirklich toll. Oh, wie gut, dass ich Gott habe. Der vergibt mir alle meine Sünde. Ich sage doch schon mal, das kann auch ein Graupapagei nachplappern. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, dass Jesus der König der Könige ist. Nun, die Erde fürchtete sich und war still. Und so wird es sein. Wenn Gott spricht, geraten Menschen in eine Art Schockstarre. Und dann sehen wir in der Offenbarung, was geschieht. Dann werden sie ärgerlich. Menschen werden ärgerlich. Selbst bei den Zorneschalen, wenn die ausgegossen werden, in der Offenbarung Kapitel 16, lesen wir immer wieder, dass die Menschen was nicht tun. Sie wissen ganz genau, woher diese Gerichte kommen. Sie tun was nicht? Sie tun keine Buße. Sie kehren einfach nicht um. Sie sind stolz. Sie wollen nicht umkehren. Sie wollen ihr eigenes Leben leben. Und ihr Lieben, das ist tödlich, dass du in den zweiten Tod kommst. Dass du verdorben wirst und der ewige Zorn muss über dir bleiben. Warum ist all das da? Nun, der Text macht es sehr deutlich, warum das da ist. Wir sollen ihn ehren. Lasst uns weiter lesen. In Versen 11 bis 13. Denn der Zorn des Menschen wird dich preisen. Was heißt das? Der Zorn des Menschen wird dich preisen. Wisst ihr was? Egal wie zornig die Menschen sein werden auf Gott, Gott wird es alles zu seinem Lob gebrauchen. Menschen werden sich aufbäumen. Armeen werden kommen und werden sich aufbauschen und aufbauen gegen Gott. Wisst ihr, der Zorn der Menschen, der kann Gottes Pläne nicht vereiteln. Sie müssen alles, und das ist die Vorsehung Gottes, alles muss zu seinem Preis und Lob dienen. Und mit dem restlichen Zorn, mit dem Rest von Zorn, wirst du dich, Jahwe, umgürten, wie eine Waffe, die am Gürtel hängt, ist der Zorn Gottes. Und dieser Zorn wird über diese Welt ausgegossen werden. Und er offenbart sich jetzt schon, der Zorn Gottes, indem Gott die Menschen dahin gibt, in ihren eigenen Wege. Er lässt sie tun. Er sagt, ihr wendet euch von mir ab, dann tut es. Ihr wollt Mann und Frau Schande treiben, dann tut es. Und dann, und ich glaube, da sind wir jetzt, ihr wollt meinen, dass ihr erhabene Herrscher seid, die den Krieg in dieser Welt beenden?
Ein Tag brauche ich, wenn ich regiere, ist der Krieg sofort vorbei.
Ha. Ihr Lieben, was für eine törichte Aussage. Was für ein törichter Mensch. Aber so sind die Menschen geworden. Sie sind töricht ohne Gott. Sie haben keine Ratio mehr. Sie können nicht mehr klar denken. Sie wissen nicht mal, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Sie sind durcheinander. Und das ist der Zorn Gottes, weil Gott sie dahin gegeben hat in ihre eigene Gesinnung. Nun, hier ist es deutlich. Lege Jahwe deinem Gott ein Gelübde ab. Und ich weiß, wir versprechen unserem Gott oft viel. Es geht uns gut und wir sagen, Herr, ich diene dir. Oh, ich werde dir dienen. Alles werde ich tun für dich. So ähnlich wie im Krieg. Mein Vater hat mir davon erzählt, der selber Soldat war, er hat mir erzählt von den Leuten, die in den Gräben, in den Schützengräben geschworen haben. Herr, wenn du uns mich hier rausholst, Gott, wenn du mich hier rausholst, ich gehe immer in die Kirche. Ich werde in die Kirche gehen. Hol mich hier raus aus diesem Hexenkessel. Sie weiß, gerade gerettet, schon vorbei. Vergessen. Und so sind wir. Halte dem Herrn deine Gelübde, deine Versprechen. Und die Israelis, die Juden gaben Gelübde ab und sie sollten sie einhalten. Und die Schrift warnt sogar, sag lieber kein Gelübde, wenn du es nicht einhalten kannst. Lasst uns deine Gelübde einhalten. Lasst uns unsere Gelübde einhalten. Bezahle es. Alle, die um ihn sind, sollen dem Furchterregenden Gaben bringen. Das ist auch so wunderbar. Das ist nämlich genau, was passierte. Wenn ihr 2. Chronik, es gibt diese Geschichten dort in 2. Chronik 29 bis 32, das ist der Kern dieser Aussage, dann seht ihr das in Jesaja 36 und 37 und auch in 1. Könige 18, 2. Könige 18 vielmehr. Aber in 2. Chronik Kapitel 32, wenn ihr dorthin geht, dann seht ihr dort in 22 und 23 etwas sehr Interessantes. Da heißt es so, rettete Jahwe den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien. Er fasst das zusammen, der Schreiber. Übrigens, Chronik gibt uns immer die priesterliche Perspektive. Und aus der Hand aller anderen. Und er beschützte sie auf allen Seiten, sodass viele Jahwe Geschenke brachten. Interessant, oder? Das passt genau zu diesem Psalm. Asaf prophezeite es. All die um ihn sind, sollen dem Furchterregenden Gaben, Geschenke bringen. Nun, sie brachten Jahwe Geschenke, dem König von Juda, Kostbarkeiten. Und er stieg danach in Achtung aller Nationen. Kein Wunder, oder? Die Weltmacht Assyrien besiegt. Isländer erobern Vereinigten Staaten. Ja, ihr lacht. Aber genau so ist es. Weil Jahwe an der Seite des kleinen Volkes Israel ist. Deshalb ist es so. Und er wird den Geist der Prinzen ausrotten. Die Könige auf Erden fürchten ihn, heißt es dort. Und so wird es sein. Ihr Lieben, lasst uns noch einmal zum Ende von Offenbarung gehen. Offenbarung Kapitel 19. Warum bringe ich jetzt diese Geschichte rein, die Zukunft? Weil ich glaube, dass der Psalm, den Asaf geschrieben hat, eine Art Muster ist. Dass sich zunächst einmal ein gewisser Prototyp, zunächst erfüllte sich das in dem König Hiskia. Aber es wird sich nochmals bewahrheiten, mehrmals bewahrheiten, denn immer Gott greift ein, um zu befreien. Und wir sehen das in Offenbarung Kapitel 19. Und da sehen wir, wie Jahwe, der Sohn Gottes, das Wort zurückkommt. Da heißt es in Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt. Und ihr wisst, wer auf dem Pferd sitzt, ich habe das euch oft gesagt. Und ihr folgt diesem Pferd, ihr werdet auf weißen Pferden reiten. Der Messias kommt auf einem Pferd zurück, in Macht, nicht auf einem demütigen oder auf einem Eselsfüllen, sondern auf einem mächtigen Pferd. Und ihr Lieben, hier ist das Tier, der Antichrist und die Könige der Erde, die er verführt hat, sie sind versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und was passiert? Wir lesen weiter. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, das ist der religiöse Begleiter des Antichristen, der das Zeichen von ihm tat, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, die sein Bild anbeteten. Und die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigen sich von ihrem Fleisch. Seht ihr, in dieser Drangsalzeit, zum Ende dieser Drangsalzeit, wenn der Herr Jesus Christus aus dem Himmel zurückkommt, sieht es nicht gut aus auf dieser Welt. Es sieht schrecklich aus. Es sieht alles nach Niederlage aus. Aber dann kommt der Herr, er greift ein und die Juden werden ihn erkennen. Sie werden ihn auf einmal anbeten. Alle, die dann noch leben, werden ihn anbeten. Und jetzt geht mal weiter. Das ist vor dem Friedensreich. Und dann wisst ihr, das tausendjährige Friedensreich kommt. Satan wird gebunden sein. Und dann lest ihr in Offenbarung Kapitel 20, und ich habe das letztes Mal schon angedeutet, in Offenbarung Kapitel 20 und Vers 7 lesen wir Folgendes. Und es erinnert so sehr daran, was Hiskia erlebt hat. Da heißt es, und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Oh, was wird er tun? Er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und wenn wir das erste Mal lesen, dann fangen wir an zu schlucken und denken, wieso? Das ist doch jetzt nach dem Friedensreich. Christus hat doch tausend Jahre geherrscht. Da sind doch die Christen zusammen. Wie kann es denn sein, dass da noch so viele Menschen nicht gläubig sind, dass sie sich verführen lassen vom Satan? Nun, die Wahrheit ist, dass sie keine Erwählten sind. Sie lassen sich verführen. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Was ist die geliebte Stadt? Jerusalem, Zion, die geliebte Stadt wird umlagert von Satan und den Nationen. Das ist bevorstehend, das ist noch kommend. Und was passiert? Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Ist nicht interessant? So ist unser Gott. Ein gerechter Zorn, ein gerechtes Urteil. Erkenne ihn. Erkenne ihn als den Mächtigen, der alles zu tun vermag. Es ist ihm nicht zu schwer. Er kann dein Herz verändern. Das ist das Schwierigste. Ja. Tausende von Leuten zu töten, ist einfach für ihn. Aber dein menschliches Herz, das menschliche Herz zu verändern, dass du nicht nur glaubst, sondern ihm vertraust und ihn fürchtest und ihn dann anbetest, was das Ziel alles Glaubens sein muss. Wir sollen für ihn leben. Das kann er bewerkstelligen. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann wirf dich ihm zu Füßen. Flehe ihn an. Gott, sei mir Sünder gnädig. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich dich nicht als den erkannt habe, der du wirklich bist. Und wenn du dich noch nicht fürchtest vor Gott, dann lies die Bibel, bis du dich fürchtest. Lies immer weiter. Diese Furcht brauchen wir, dass diese Furcht uns daran hindert, gegen ihn zu sündigen. Lieben, ihr wisst es. Wir sind nicht nur ein Verein zur Bespaßung. Wir sind hier, um dem lebendigen Gott in Ehrfurcht zu dienen und ihn anzubeten. Und so schrieb Asaf mit dieser Perspektive diesen Psalm. Ich weiß nicht, was er davon verstand. Er wusste nur, das ist mein Gott. Er kannte diesen Gott. Er liebte diesen Gott. Und seine Psalmen sind so wunderbar. In dem dritten Buch der Psalmen ab Psalm 73 und folgende, sind Asaph-Psalmen. Lest sie durch. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, Gott zu fürchten, geht mit einem gläubigen Herz an dieses Wort. Möge der Herr euch segnen, dass ihr ihn ehrt und anbetet. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir müssen zugeben, dass wir dich oftmals verwechseln, dass wir manchmal denken, dass wir Gott sind und wir Dinge über dich hinweg bestimmen. Jedes Mal, wenn wir sündigen, fürchten wir dich einfach nicht genug. Herr, schenk uns diese tiefe Ehrfurcht. Lass uns erkennen, wie du bist. Herr, diese Geschichten in deinem Wort sind nicht erfundene Fiktion, sind nicht irgendwelche Gedichte oder Legenden. Damit beschäftigen sich auch Menschen, aber wir beschäftigen uns mit der Wahrheit. Oh Herr, danke, dass du uns das geoffenbart hast, dass wir das erkennen dürfen, wie du bist. Vergib uns, dass wir manchmal uns selbst dienen und kein Gespür dafür haben, dir wirklich zu dienen. Herr, vergib uns, wenn wir uns auf Menschen verlassen und nicht auf dein mächtiges Wort. Herr, du bist in der Lage, zu tun, was du willst und auch angekündigt hast. Und das gibt uns Zuversicht. Denn all diese Dinge sind uns geschrieben worden, zuvor geschrieben worden, schreibt Paulus an die Römer, damit wir durch die Schriften Hoffnung fassen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Du bist unser Retter, du stehst an unserer Seite. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wir beten dich an, wir lieben dich. Und möge diese Liebe sich darin äußern, dass wir dir Geschenke, Opfer bringen. Die Opfer unserer Lippen, wie Petrus sagt, geistliche Opfer darbringen. Dass wir uns aufbauen lassen als geistliche Steine zu einem Gebäude, zu einem geistlichen Gebäude. Denn wir sind der Tempel deines lebendigen, des Geistes, des Heiligen Geistes. Wir wollen uns zurüsten lassen und wir wollen Opfer darbringen, geistliche Opfer. Die Frucht unserer Lippen. Herr, das, was wir sagen, wollen wir einhalten. Hilf uns doch dabei, bitte. Vergib uns unsere Schuld und reinige uns durch und durch. Herr, lass deinen Zorn nicht über uns weilen. Danke, dass dein Zorn über uns kommt, dass du uns zurechtbringst, dass du uns auch strafst und schlägst, weil wir das brauchen. Das ist dieses Trostwort, das wir nicht vergessen wollen, was in die Hebräer geschrieben worden ist. Wir brauchen diese Dinge, damit wir auf dem rechten Kurs bleiben. Danke dafür. Dein Zorn ist gerechtfertigt. Aber wir danken dir, dass du uns nicht für den zukünftigen Zorn bestimmt hast. Denn wir sind Kinder des Lichts und in deinem Licht werden wir wandeln. Wir werden die Ehre und die Herrlichkeit der Nationen werden wir zu dir bringen. Denn im Himmel bist du der Tempel. Du bist das Licht und in deinem Licht werden wir wandeln. Und dafür beten wir dich jetzt schon an. Geliebter Gott, und im Namen deines geliebten Sohnes. Amen.